Hier sind Tim und Alina von Die Sonne über Altona und heute sprechen wir über User Experience und Design im öffentlichen Raum. Herzlich willkommen, Tim!
Hallo, also User Experience oder User Interface eigentlich, oder? Oder schlechtes UI, was zu einer schlechten Experience führt.
Gut, schon sind wir mitten in einer Begriffsdefinition. Was ist User Experience? Was ist User Interface? User Experience ist auch einfach die Erfahrung, die ein Benutzer mit einer Sache macht.
Genau.
Ja, und User Interface ist was?
Wie das designt ist, genau. Also ein schlechtes UI kann so einer schlechten
User Experience führen.
User Experience führen, genau.
Okay, gut. Ja,
aber
schön.
Bei Henne-Ei war auf jeden Fall das Interface zuerst da.
Genau, erst das Interface, die Schnittstelle.
Korrekt.
Aber das Design ist die Schnittstelle zwischen Ding und Mensch, kann man sagen.
Würde ich so sagen, ja. Ich bin jetzt auch kein Fachmann, aber ja, ich glaube, das passt.
Alles klar. Ja.
Also das gegen die Tür laufen ist die User Experience und der Button an der Tür ist das User Interface.
Wo drauf steht ziehen.
Ziehen und drücken, genau, ja.
Okay. UI und UX ist tatsächlich ein Lieblingsthema von Tim. Vielleicht habt ihr unsere allererste Folge gehört, die Folge 1 der Sonne über Altona, da haben wir über Ampeldrückanlagen gesprochen. Wer sie noch nicht gehört hat, dem sei sie ganz warm empfohlen. Das ist eine wirklich schöne Folge über ein schönes, nerdiges Thema. Und das setzen wir heute fort. Und Tim, da du ja wirklich dir viele Gedanken machst über dieses Thema, spiele ich den Ball jetzt mal gleich an dich und frage, was hast du so erlebt in letzter Zeit, was ist dir aufgefallen?
Ja, sehr gut. Also wir haben genau, du hast die Ampelfolge schon erwähnt, da haben wir ein kleines Update. Also es ging ja um die Anzeige, wann Signal kommt, wie das erscheint, wann das erscheint und so weiter. Und ich bin jetzt im Land Niedersachsen tätig und deswegen, weil ich vorher nie Schleswig-Holstein und Hamburg verlassen habe, habe ich da jetzt erstmalig gesehen, dass wenn man da gedrückt hat, die Ampel, das ist, bis zum Drücken ist alles genauso scheiße wie vorher, aber dann blinkt, dass die Schrift Signal kommt, die Deutschschrift, blinkt. Das heißt, es ist sehr viel einfacher zu erkennen.
Ja, ich habe da was ausgelöst.
Genau, korrekt. Man fühlt sich viel so, das ist das Ding aktiv, ich habe was gemacht, ich habe was angekurbelt. Das ist schon besseres Feedback. Auch wenn danach, also man sieht es deswegen nicht wirklich einfacher, muss man auch sagen. Wobei, bei schlechten Lichtverhältnissen ist ein Blinken natürlich leichter zu erkennen, als ein durchgehendes Leuchten.
Genau. Deswegen ja auch blinkende Fahrradlichter sicherer sind.
Viel besser, genau, ja. Genau, das ist das nur als Update für die Ampel-Fetischisten unter euch. Genau. Ja, und dann machen wir so lustig weiter mit verschiedenen kleinen Themen. Ein absoluter Klassiker. Ich garantiere, das kennt jeder. Es geht um Mülleimer. Also, man kennt den Papier.
Du möchtest über Mülleimer sprechen?
Ein konkretes Beispiel bei Mülleimern. Ja. Also, man hat den Papierkorb im Büro, der ist oben offen. Das ist relativ eindeutig, wie man den benutzt. Es gibt dann welche. Die stehen in Kaufhäusern zum Beispiel, denke ich, rum. Die sind, also ja, rund wie jeder. Und da haben die so eine Kugel oben, sehen aus wie R2-D2 eigentlich. Also eine Kuppel haben die.
Ja.
Die Kuppel hat aber kein Loch drin, sondern eine Klappe. Die Klappe ist aus Edelstahl. Sie ist vollkommen zugeschranzt, zugemüllt und dreckig, weil da alle Leute ihren Joghurtbecher so randrücken, weil eben diese Klappe mit einem Widerstand versehen ist. Also weil es halt eine Klappe ist, die von selbst wieder zugeht. Es steht auch Press drauf, falls man das nicht gereiht hat. Wenn man nicht aufpasst nämlich, drückt man da was ran, so ein richtig ekliges Taschentuch und dann lässt man los und dann kriegt man das wieder entgegengeschleudert, weil halt nun mal die Klappe einem das wieder zuspielt. Und um das reinzudrücken, muss man mit dem Taschentuch die Klappe runterdrücken. Ja, man übt Druck aus. So, und dann hast du die Wahl. Entweder du lässt dein Taschentuch so los, dass es irgendwie einklemmt und die Klappe sich nicht ganz wieder schließt und du auch noch die Klappe zwangsläufig an deine Hand kriegst. Oder du steckst die Hand so weit rein, dass du auf jeden Fall deine Hand und den Arm komplett mit dieser vollkommen zugesifften Klappe in Berührung bringst und dann dein Taschentuch reinfallen lässt.
Alter, das
in
ist
den
so
Müll.
Eklig! Ja. Oh Gott, ich weiß genau, was du meinst.
Es gibt wirklich kein Szenario, wo es gut ist. Die absolut beste Nutzungsmöglichkeit ist oben, ganz oben, wo die Klappe ansetzt, also wo das Scharnier auch hängt von dieser Klappe.
Ja.
Runter zu drücken mit einem Daumen oder wie auch immer einer geschützten Hand, nicht? Um die Klappe zu öffnen, und dann reinzudingsen. Das Ding ist, natürlich nur, wenn oben die Versiffung sich noch in Grenzen hält und zweitens hat man dann zwangsläufig mit dem Daumen angefasst.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Also überhaupt die Möglichkeit, dass man oben die Klappe halt
tätigen
könnte.
Was da ganz klar fehlt, ist natürlich ein Fußtreter, der natürlich konstruktionsmäßig viel zu fehleranfällig ist. Also, aber sowas kennt man von zu Hause irgendwie. dass entweder ein Fußtreter da ist, der eine Klappe nach oben öffnet.
Ja, ja.
Es gibt aber sicherlich auch welche, die so eine Klappe an der Kuppel nach unten ziehen.
Es gibt sehr viel auch einfach welche, die in der Mitte, also zwei kleine, die es in der Mitte treffen und die dann zur Seite gehen. Das gibt's auch sehr viel.
Ja, genau. Also ich meine, das Problem ist mit Reinregnen, das Ding ist, wenn die im Innenraum sind, weil draußen habe ich sowas ehrlich gesagt noch nie gesehen.
Mhm.
Und auch sonst, ich meine, die hier in Hamburg rumhängen, die sind kein Hightech. Wenn die überlaufen, dann laufen die halt über. Ist auch nicht so schlimm.
Ja.
Und so oft passiert es dann auch nicht.
Ja.
Und ja, also das Witzige, was im Prinzip hinter diesem Problem mit UI steckt, ist, dass man sich ja fragt, die Leute, die das konstruiert haben, haben die auch nur ein einziges Mal ihr Produkt benutzt?
Mhm.
Weil ich sagte, in der Fabrik, wo diese Mülleimer gefertigt werden, da stehen andere Mülleimer, weil die scheiße sind. Und das merken die ja auch. Also ich meine, ganz im Ernst, es gibt niemanden. Also das ist einfach nur, also unterm Strich ist es unglaublich.
Ja, kann man so sagen, das stimmt.
Ja. Und das Beste ist halt, dass diese, also es ist so offensichtlich, weil diese Klappe immer 100% verdreckt ist.
Sehr gute Beobachtung.
Danke.
Ich mache sofort weiter mit etwas, was ich auch wirklich ziemlich unmöglich und unwahrscheinlich finde. Und zwar schwarze, vor allem matte Fronten in Küchen und auch an anderer Stelle, wo viele Leute hinfassen, die einfach komplett immer siffig und dreckig aussehen, egal was man macht. Die Fingerabdrücke, ja, geradezu speichern. In der Agentur, in der ich arbeite, auf der Arbeit, haben wir Küchen, die wirklich unmöglich sind. Die Fronten sind halt eben, also die Fronten an sich, ich habe eben schon Fronten gesagt, ich meine gar nicht Fronten, ich meine Arbeitsplatten. Ich meine natürlich Arbeitsplatten.
Ach, genau. Arbeitsplatten.
Ja, genau. Arbeitsplatten meine ich, genau. Die Fronten sind auch für den Arsch, muss man einfach sagen. Man versteht einfach nicht, auch wenn man das schon länger arbeitet, wie was wo aufgeht, wo man irgendwie ziehen kann, wo man drücken muss. Das ist überhaupt nicht intuitiv. Da musste ich mir mal von einer sehr guten Freundin, die sich mit Design auskennt, sagen, dass ja ganz oft einfach auch, dass es ein Problem ist bei den Menschen, die das irgendwie anders gewöhnt sind. Wo ich mir dann denke, so, ja, aber ein gutes Design, gutes Design, auch wenn das neu ist.
Das ist die Krux, ja.
Sagt mir, was ich da machen muss oder wenigstens bitte nach dem nächsten Mal. Aber ich arbeite jetzt schon länger und auch andere Menschen arbeiten da schon länger und man kriegt es immer noch nicht gebacken. Worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, sind die Arbeitsplatten. Und die sind eben matt-schwarz. Und matt-schwarz ist wirklich das denkbar Schlechteste für etwas, wo ständig Hände drüber laufen. Wie gesagt, man sieht jeden Fingerabdruck und Wasser sieht da immer scheiße drauf aus. Das verstehe ich wirklich gar nicht. Das ist ja nicht Edelstahl, dass man mal schön polieren kann oder Holz, wo man es gar nicht sieht. Ich war letztens, das ist auch ein bisschen eine kleine lustige Geschichte jetzt, hier in Hamburg war die Hansebot, das ist eine Messe, die jetzt dieses Jahr zum letzten Mal stattgefunden hat und weil der Eintritt spottbillig war und weil ich solche Sachen auch immer lustig finde und solche Orte absurd, dachte ich mir, gucke ich mir das mal an und dann war ich da auch auf einem Boot, auf einer Yacht und da bin ich eine kleine Treppe heruntergestiegen und habe mich dabei intuitiv an der Seite festgehalten. Das haben vor mir andere Menschen auch getan und ratet mal, wie diese Fläche war. Diese Fläche war schwarz. Sie war zwar glänzend schwarz, aber da sah man auch jeden Fingerabdruck und das sieht halt, wenn man so ein Boot designt, dann denkt man sich so, lass das mal eben ein bisschen schicker machen, lass doch da mal noch die kleine Fläche irgendwie so schick schwarz machen, ohne mal drüber nachzudenken, dass das ist, wo man sich festhält, wenn man da runtergeht. Ja, das finde ich sehr auffällig.
Hm. Also bei Matt, genau, das ist ja, es mag dann im Einzelfall auf die Beschichtung ankommen, ne? Aber ich denke, jeder kennt das Matt. Also die Vorstellung von etwas Mattem in unversehrter Form ist ja immer sehr schön. Ich glaube, ich hatte mal ein mattblaues Fahrrad als Kind. Denkt so, wow, toll. Aber das Ding ist ja, kaum etwas bleibt ja unversehrt in der täglichen Benutzung. Und da sehen die Schrammen einfach viel ätzender aus. Also man denkt irgendwie, dass Hochglanz eigentlich ja empfindlicher sein müsste. Das Ding ist irgendwie so, hochglänzend ist es dann ja nicht. Und das Licht kommt ja auch nicht immer so, dass man das so sieht. Und hochglänzend bleibt es dann ja auch nicht lange.
Ja.
Und dann, deswegen ist das viel besser. Du musst es jetzt bei Küche, denke ich natürlich an Edelstahl, das hattest du auch gesagt.
Ja.
Entweder ist das so und das ist einfach so, dass es auch zerkratzt ist und dann sieht es aber auch nicht schlecht aus.
Mhm,
oder so. Mhm. Oder halt, es ist gebürstet. Darauf sieht man ja nun wirklich gar nichts. Ne?
Mhm,
das geht vielleicht mit Bakterien dann nicht so gut.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist zu viel Oberfläche, also da setzen die sich dann gut fest.
Genau, aber sonst also bei Sachen, die man nur anfasst irgendwie. Gut, also jetzt im privaten Bereich irgendwo in der Wohnung, wo das nicht so relevant ist, weil daran sieht man ja gar nichts. Ne? Da kann man im Prinzip ein Ei dran aufschlagen und dann immer noch das benutzen.
Ja, klar.
Sieht dann jetzt nicht so gut aus. Ist auch nicht hygienisch, aber als Beispiel.
Ja, mir fällt gerade noch ein Beispiel ein tatsächlich. Das, wie gesagt, es ist ja unwahrscheinlich. Man denkt das erstmal nicht. Glänzende Schuhe, also glattes Leder. Glattes Leder ist viel einfacher zu pflegen, finde ich, als raues Leder.
Sicher. Also wenn es nicht lackglänzend ist. Ne?
So genau, ist nicht Lackschuhe, genau, sondern einfach Glattleder. Ist einfacher zu pflegen als Rauleder. Das zu bürsten und Flecken da irgendwie rauszubekommen und die irgendwie hinzukriegen, finde ich wirklich schwieriger.
Ja,
das ist mir in letzter Zeit so aufgefallen. Mhm. Es nervt.
Okay, weil wir bei Schwarz waren und also deswegen komme ich jetzt auf Folgendes. Irgendwo wird ein neues Haus gebaut und unten sind so Ladengeschäfte drin, oben Büros oder Wohnungen, ganz egal. Man kennt das jetzt. Meinetwegen kommt da ein Bäcker rein oder sowas in der Hafen City zuhauf, ne, oder überall, wo neu gebaut wird. Und die sind unten häufig komplett verglast. Da ist keine Steinwand.
Ja.
Oder zumindest da, wo nicht hinter die Küche oder was hinter ist. Und also wirklich Publikumsverkehr ist, da sind es so dunkel, nicht ganz schwarz, aber ganz dunkelgraues Plastik, Kunststoff,
was auch. Die Rahmen jetzt.
Verhältnismäßig hochwertig aussehen kann, genau. Mhm, Türen, genau, dann Fenster und dann Glastüren auch. Und eventuell ist vorne ein größerer Eingang, so doppelt mit, keine Ahnung, Drehtür oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall.
Schiebetür.
Ja, genau. Oder so. Und an der Seite sind immer eigentlich noch mehr Eingänge da, die dann entweder eine Klinke haben oder auch so einen, ich habe keinen richtigen Namen, für so eine Stange, wo man sich die Tür einfach aufdrückt dran.
Oder ziehen, ja. Genau. Ja, ich weiß, was du meinst.
Und chronisch ist es so, dass diese Extratüren, Anführungszeichen, weil ich meine, da nicht 100 Jahre ein Bäcker drin ist oder was weiß ich, und das irgendwie flexibel genutzt werden soll,
ja,
dass die dann nicht geöffnet sind. So. Im Optimalfall steht da ein Blumenkübel vor. Ein bisschen schlechter ist der Fall, dass dahinter so ein Tisch steht und man deswegen weiß, dass man diese Tür wohl nicht benutzen soll. Und die absolute Krönung ist natürlich, wenn in der Tür ein am besten handschriftlich gefertigter Zettel steht, wo drauf steht Eingang links, Eingang 10 Meter links oder so. Oder Eingang 7,50 Meter links. Oder was dann noch wirklich der Kardinals, also die Höchststrafe ist dann auf etwas, da steht Eingang zwei Türen weiter, was sich per Definition ja schon ausschließt, aber wenn zwischendurch noch mehr von diesen Dingern sind, ja, dann muss man sich da, also es ist so eine Art Suchspiel, dass man an dieser Front entlang geht, sagt, eine Tür, zweite Tür, nicht rein. Okay. So, ja. Und das Ding ist, ich meine, so ein Ding wird ja vermietet. Es ist ja nicht so, dass mehrmals täglich da die Einrichtung.
Entschuldigung, ich muss greifen. Das ist wirklich großartig. Das ist wirklich so, als fände man das selber in seinem Alltag so schön, so kleine Spiele zu spielen, wenn man in den Bäcker rein will.
Ja.
Oh, ja, das klingt wirklich gerade einfach wie eine absolute Verarsche.
Ja, weil das ist ja Realität. Und die, also, dass dann das Ladengeschäft nicht mal, also keine Ahnung, es ist ja ein Standardding, ne? Also, ich denke, diese kunststoffschwarzen Glastür-Dinger, jeder kennt das irgendwie und das wird irgendwie standardisiert sein, dass man dann da was einsetzt oder diese Stange wegnimmt, einfach wenn das gerade mal keine Tür sein soll, genau, ja. Das wird ja wohl irgendwie zu managen sein, ja. Und also das Grundproblem, das sehe ich ja, ich fühle mit den Leuten, die das benutzen oder bauen oder was auch immer. Wenn alles aus Glas ist, wie unterscheidet sich dann eine Tür von einem Fenster? Das ist ja auch eine gute Frage. Das Ding ist eigentlich das klar, weil wenn das ganz anders designt ist, dann hat man da eine plane Glasfront und dann ist schon von der Sprache der Größenverhältnisse und wie viel da drumherum ist und so klar, was eine Tür ist. Aber wenn das dann, wahrscheinlich ist das günstiger, ne? Wenn jedes Fenster die Maße einer sonst auch Tür hat, dann ist das natürlich schwieriger. Aber weißt du was? Dann muss man sich was einfallen lassen. Also wirklich, dann müsste wirklich das mit dieser Stange gemacht werden oder Blumenkübel davor irgendwie Vorschrift sein oder sowas. Also spätestens, wenn jemand einen handschriftlichen Zettel aufhängt und jeden Tag 10 Personen da dran rütteln und die Leute genervt von drin
auf den Zettel auf die
Tür
zeigen.
Auf die Tür zeigen. Dann weiß man, was falsch ist.
Das ist wirklich interessant. Ich hab da noch nie drüber nachgedacht, dass ich habe das noch nie als Problem identifiziert. Obwohl ich bestimmt auch schon mal gegen so eine Tür oder so, hier jetzt ein, ach so, nee, davor, ja, danke. Aber ich habe auch noch nie drüber nachgedacht, dass das daran liegt, und da hast du bestimmt recht mit, dass gerade in so Neubauten, dass da nicht klar ist, was da reinkommt und dass nicht sicher ist, welche Türen brauchen die jetzt. Ne? Braucht der Bäcker jetzt da direkt neben Tresen eine Tür und oder ist das hier jetzt ein Lieferanteneingang oder wird das später mal ein Café, ist das hier, weiß ich nicht. Was wird das jetzt? Ja. Dass das daran liegt einfach. Aber ich gehe davon aus, dass das tatsächlich keine schlechte Idee wäre. So viel Aufwand kann das nicht sein, so eine Drückhaltestange da abzuschrauben.
Ja, Oder also ja. Also, genau, weil das ist schon das Ding. Das würde man ja denken, wenn da so eine ganz normale Mini-Klinke ist, da würde ich jetzt bei, je nachdem wie groß der Laden ist, würde ich nicht daraus davon ausgehen, dass das der Haupteingang ist oder ein Eingang ist. Das stimmt schon, das kann man dann schon irgendwie sehen. Also, und das ist ja auch echt eine Form von Victim Blaming, wenn man irgendwie dagegen läuft und dann gesagt wird, du Dulli, natürlich ist da nicht der Eingang, du Idiot. Ne, weil ich meine, man wird das nicht mutwillig gemacht haben. Und es ist ja so, also was deine Kollegin dann gesagt hat, ist ja genau falsch. Bei schlechtem Design gibt es einfach keinen Benutzerfehler, sondern das schlechte Design hat das verursacht. Weil niemand möchte sich falsch rum anstellen, niemand möchte gegen Fenster laufen, was auch immer. Und ja, das ist, also so ein Bäcker ist ja noch nett, weil da kann man von innen immer ein bisschen schätzen, wo das so ist. Es gibt auch ein Beispiel hier, wenn das irgendwie ein Coworking-Space ist oder ein Büro, wovon nun wirklich alles gleich aussieht und man den Eingang schwerer abschätzen kann, ne? Das ist, ja, da läuft man echt Gefahr, gegen die Tür zu laufen oder in ein privates Büro zu laufen, wo man echt nicht hin will.
Ja, ja.
Guter Rundumschlag bis jetzt. Wollen wir uns jetzt der Formel 1 des UI-Themas nähern, nämlich öffentliche Toiletten?
Sehr gerne.
Okay. Willst du anfangen?
Ich fange sehr gerne an. Ich bin absolut kein Fan der Toiletten in der Kunsthalle Hamburg. Ich bin generell oft kein Fan der Toiletten in Museen und oft auch wirklich von Kunsthallen. Ich vergleiche die jetzt mal gerne mit der Kunsthalle Bremen. Die sind sich total ähnlich, finde ich. Also jetzt nicht, was die inhaltlichen Schwerpunkte angeht und insgesamt jetzt die Architektur, aber so die Innenausstattung. Und was ich bei den Toiletten in der Kunsthalle Hamburg und in der Kunsthalle Bremen total bescheuert finde, ist, dass du, ich möchte es jetzt mal so beschreiben, dass das Erlebnis, was du hast, dass du hast, wenn du die Toiletten benutzen willst, du arbeitest dich durch dicke Türen. Das ist zur Toilette gehen in der Kunsthalle. Du läufst auf eine riesige, schwere, große Tür zu. Die machst du auf. Dann hast du die geschafft, die geht auch schwer auf. Dann stehst du in einem kleinen Vorraum, dann gehst du da durch, dann kommt wieder eine große, schwere, dicke Tür. Dann gehst du da durch, dann bist du in einem weiteren Raum und dann sind da weitere große, dicke, schwere Türen, die du aufkriegen musst, bis du es endlich zur Toilette geschafft hast. Das mag unter so Privatsphären-Gesichtspunkten ganz angenehm sein, dass wirklich man so ein kleines Zimmerchen für sich hat. Es wirkt irgendwie überladen, es wirkt übertrieben und du hast wirklich das Gefühl, darf ich überhaupt durch? Und ich glaube, dass das was damit zu tun hat, dass Kunsthallen, auch wenn sie ja ganz, ganz offen und nahbar sein sollen, dass sie trotzdem von Leuten designt werden, auch jetzt noch. Also die Kunsthalle Hamburg hat ja gerade erst vorletztes Jahr wieder aufgemacht, nach langer Renovierung, dass die von Leuten designt werden, die davon ausgehen, oder dass Designer von Auftraggebern beauftragt werden, die sagen, das hier hat immer noch ein repräsentativer Ort zu sein, der gerne auch mal sagen kann, dass das hier alles auch eine ernste Sache ist und du da bitte nicht so laut reden darfst, wenn du da vor dem Kunstwerk stehst. Das vermitteln mir diese Türen, das vermittelt mir das Design von diesen Toiletten.
Interessant, weil du, also da habe ich jetzt, da hast du gerade meine Traumvorstellung beschrieben eigentlich, weil da sehe ich jetzt kein Minus dran, ehrlich gesagt.
Lass mal zusammen hingehen. Ich bin gespannt, wie du es findest.
Okay.
Kleine Anmerkung noch am Rande, was ich auch unmöglich finde, ist, dass, das ist jetzt keine wirkliche Designfrage, aber ich finde es unmöglich, dass in einem so neuen Gebäude wie der neuen Kunsthalle, jetzt in Hamburg in dem Fall, es keine Bewegungsmelder für das Wasser gibt.
Mhm. Ich wiederum würde sagen, das ist eine Designfrage und ich finde es aber gut wiederum, weil,
warum?
Wenn man sich das, also jetzt mal die Energie, den Energieaspekt außen vor, wenn man, den
Umweltaspekt,
genau, einmal, ja, wenn man den einmal da das Geld hat, oder auch ich vertrete sowieso, dass es dadurch, wenn es keine Leute gibt, die einfach das einfach laufen lassen, es wahrscheinlich auch sparsamer ist, weil ich selber so wenig Wasser benutze, so viel Wasser benutze wie notwendig und nicht mehr.
Ja, Tim, da bist du aber wirklich mit der Einzige
gekommen. Nee, ja, ich weiß, also teilweise, ja, okay, aber ich finde, es ist eine nettere Experience, wenn man das macht und nicht mit so einem Sensor hantieren muss. Wenn er nicht super gut ist, der Sensor, das kann natürlich auch sein.
Ein riesiger Punkt ist nicht nur das Wassersparen, sondern die Hygiene. Mhm. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass Leute sich nach dem Toilettengang die Hände waschen.
Sehr guter Punkt.
Wenn sie dann dabei davor die Armaturen anfassen.
Das, ja, das ist gut, das stimmt.
Ist ein Riesenpunkt.
Das ist natürlich richtig, ja. Okay, gleiches Thema im Prinzip, Sensor. Yeah. Also da müssen wir jetzt, wir verlinken ein Video, das ich gemacht habe, in der Bibliothek bei mir, also in Hamburg hier, in der Rechtsbibliothek.
Ja.
In der ZBR, heißt die auch.
ZBR.
Und das ist lustig, weil, also, es zeigt einfach nur, man macht diesen Wasserstrahl an, haut auf so einen Knopf rauf, dann ist es zeitgesteuert, ist kein Sensor, und dann hört er wieder auf.
Ja.
Und zum einen ist er ziemlich stark, so dass wenn man die Hand darunter hält, man sich sehr gut seine ganzen Sachen nass spritzen kann.
Mhm.
Und dann ist es halt so, dass er sehr kurz ist. Alina hat das Video gesehen. Es kommt nicht so ganz rüber, wenn man das so zeigt, weil was zum Beispiel verloren geht, ist, dass man muss ja mit einer Hand da drauf drücken und diese Hand dann wieder unter den Wasserstrahl führen, sonst macht das ja keinen Sinn.
Mhm.
Deswegen ist es schon, es sieht ein bisschen länger aus, als es sich wirklich anfühlt. Das möchte ich
genau, sagen. Genau, ich habe eben bei Tim nachgefragt, weil, also in diesem Video, wie gesagt, haut er da auf diesen Knopf drauf. Ich finde das alleine schon, ich weiß genau das Gefühl, das ist kein angenehm, ich finde das kein gutes Gefühl, diesen Knopf zu drücken. Das ist ein Knopf von oben.
Oh, ja, das stimmt. Auch der Druckpunkt ist natürlich ist vollkommen
total
Arsch.
Blöd,
ja.
Genau. Das macht schon mal keinen Spaß. Genau, und dann kommt eben ein Wasserstrahl raus und ich habe dann eben zu Tim gesagt, geht doch aber eigentlich, weil Hände waschen, das Waschen an sich findet ja dann in der Luft ohne Wasser statt. Man muss sich bei der Hände irgendwie benetzen, dann macht man da Seife rein, dann wäscht man sich die Hände und dann muss man die Seife mit dem Kram wieder loswerden.
Hm.
Und da reicht doch eigentlich, man drückt drauf, Seife, Seife runter, nochmal drauf drücken, Seife, Seife runter, fertig.
Hm.
Aber ja, das, du hast schon recht, man muss die Hand, mit der man gedrückt hat, ja auch noch da drunter kriegen.
Hm. Genau, also eigentlich bräuchte man dann zwei Intervalle, nicht eins zum wirklich nur ganz kurz Hände feucht machen und dann Seife verteilen.
Eigentlich nur einmal ein ganz kurzes.
Genau, ganz kurz, genau. Und dann ein wie auch mal längeres zum
Loswerden
abwaschen.
Wieder.
Genau.
Ja, das stimmt tatsächlich.
So, und deswegen, aber der Kompromiss kann ja nicht ein sehr starker, ein bisschen längerer Strahl sein. Also das ist ein bisschen, also es ist ein bisschen, ich finde es karikaturmäßig, du willst Wasser? Okay, bitteschön. So, friss und stirb. Also das ist so ein bisschen das Ding, was okay. da rüberkommt. Genau, was du noch, genau, das hatte ich gar nicht drin, der Druckpunkt. Es ist halt ein sehr schwerer Knopf irgendwie, der dann so super billig sofort total keinen Widerstand hat oder so. Es ist halt, ja, keine gute Experience. Wow, wir sind ja richtig gut. Also ich habe noch was zum Beispiel.
Sind wir gut in der Zeit, aber ja, ich möchte, was willst du noch erzählen?
Also ich habe noch was zum Beispiel, was hast du noch zu...
Nee, erzähl mal gerne was zum Waschbecken.
Okay, also das ist jetzt eigentlich habe ich ein Foto gemacht, aber es vergessen, aber das ist auch ein Thema, das jeder kennen wird. Große Waschbecken kommen ja sehr luxuriös daher, nicht? Wir haben den Platz und das Wasser wohl auch. Und dann sieht es natürlich vielleicht gut aus, wenn da ein nur kleiner Wasserhahn ist, der nicht das gesamte Waschbecken einnimmt. Aber wenn der dann auf der Mitte der Armatur ist und dann nicht besonders lang ist, so dass dann im Prinzip der Wasserstrahl circa 2 Zentimeter vor Ende der Innenkante des Waschbeckens trifft und man dann, also auf Deutsch gesagt, die Hand nicht darunter kriegt und die Hand so also quasi das Wasser so abschöpfen muss, indem man so zu sich ranzieht irgendwie, da merkt man irgendwie, das Ganze ist auch nicht so super. Und bloß auch Hygiene da, man berührt die ganze Zeit das Waschbecken und die Armatur wahrscheinlich.
Ja, ja.
Das ist auch so eine Sache, die ist halt so offensichtlich. Da fragt man sich, hat das mal jemand benutzt? Eigentlich sieht ja nett aus, aber das ist dann häufig der Trade-off. Es sieht irgendwie ganz cute aus, aber funktioniert überhaupt nicht gut.
Ich finde, das ist genau die Frage, die man sich stellen muss, die du eben schon gesagt hast. Man fragt sich wirklich ernsthaft, haben die das je selber benutzt? Das finde ich, ist genau der Punkt auch bei diesen schwarzen Fronten. Da hat nie jemand, bin ich mir sicher, bei uns in der Küche, Fronten, Arbeitsfläche.
Okay, ja.
Da hat nie jemand wirklich drauf gekocht.
Mhm,
dafür lege ich meine Hand. Das Feuer.
Der Herdplatte. Das war wieder eine heitere Reise durch die Untiefen der User Experience, die uns tagtäglich so begegnet. Wir hoffen, auch diese hat euch gefallen. Und
schreibt uns gerne, wenn ihr auch eine lustige User Experience habt.
Ja, unbedingt.
Irgendwo.
Ja.
Im öffentlichen Raum.
Die sammeln wir.
Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.